Das Thema des heutigen Bibelabends lautet: Für deine Heilung ist bezahlt. Weil Jesus hat mit seinem Blut für uns bezahlt. Ich denke, das wissen wir alle. Und diese Tatsache, dass Jesus mit seinem Blut für uns bezahlt hat, das schauen wir uns heute in Bezug zur Heilung an. Das kann man natürlich auch für jede andere Segnung machen, aber Heilung ist ein ganz wichtiger Punkt in einem Menschenleben, oder? Weil wenn du gesund bist, dann ist schon mal die halbe Miete gewonnen, oder? Und auch bei Jesus in seinem Dienst sind alle die, die krank waren und zu ihm im Glauben gekommen sind, geheilt worden. Und wenn du jetzt mal denkst, du hast irgendeine schwerere Krankheit, dann macht alles andere auch nicht mehr viel Spaß oder Sinn, oder? Und ist einfach Heilung eines der wichtigsten Themen. Wie heißt der Spruch? Ein Gesunder hat 1000 Wünsche, ein Kranker nur einen. Und das ist der Grund wahrscheinlich, warum Jesus auch für unsere Krankheiten ans Kreuz gegangen ist und dafür bezahlt hat. Also das Wichtigste ist natürlich, dass er für die Sündenschuld bezahlt hat. Das heißt, die Schuld ist beglichen, das müssen wir wissen, beglichen. Da gibt es nicht noch irgendwo Restforderung oder sonst was. Er hat das Lösegeld bezahlt und deshalb hat er uns begnadigt. Er hat sein Leben als Schuldopfer eingesetzt. Das steht in Jesaja 53, 10. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Ja, und das heißt im nächsten Vers: Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen. Und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Also durch das Erkennen von Jesus, ja, Jesus, der Gerechte, verhilft vielen, den Gläubigen, zur Gerechtigkeit, indem dass er eben die Sünden wegnimmt. Das Opferlamm Gottes hat die Sünde der Welt weggenommen, sagt Johannes der Täufer in Johannes 1, 29. Opferlamm Gottes, weil Gott jetzt ein Opfer gebracht hat. Er hat nicht ein Lamm gebracht, sondern er hat seinen Sohn gebracht. Aber darum wird halt Jesus als Opferlamm bezeichnet, weil die Israeliten ja vorher Lämmer geschlachtet haben, um für die Sünden zu opfern. Und dieses Lamm Gottes hat die Sünde der Welt weggenommen. Das heißt, Adams Sünde, die Ursünde, die Sünde der Welt, hat er sich aufgeladen und unsere persönlichen Sünden natürlich auch. Er hat die Strafe dafür getragen. Die Strafe war der Tod. 2. Korinther 5, 21 ist ja der bekannte Vers, den wir auch in einem Lied singen. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Hier ist dieser Tausch, was da am Kreuz passierte, in einem Vers niedergeschrieben. Denn Jesus, der keine Sünde kannte, weder eine Tat noch eine in sich hatte, wurde zur personifizierten Sünde gemacht und wir damit zur Gerechtigkeit Gottes, zur personifizierten Sündlosigkeit. Und das ist die neutestamentliche Grundlage für Heilung. Ja, Krankheit ist nur eine Folge vom Sündenfall. Vor dem Sündenfall gab es keine Krankheit, das müssen wir auch wissen. Ja, erst als die Sünde kam in die Welt, kam auch Krankheit und Tod natürlich. Und weil der Mensch seit Adam eben ein sündhaftiger Mensch ist, kann ein Mensch auch krank werden, dummerweise. Ich sage immer, Krankheit ist eine Vorstufe von Tod. Ja, weil unterm Strich, wenn die Krankheit voranschreitet, stirbt man dran. Und genauso ist es mit der Sünde. Das heißt in Jakobus 1,15, die Sünde gebiert den Tod. Genau das ist damals passiert. Adam hatte ja das ewige Leben, aber als er sündigte, hat Gott gesagt, jetzt musst du sterben. Aber nicht von heute auf morgen, sondern erst geistlich und dann folglich dann auch der physische Tod. Wenn du von diesem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse isst, musst du sterben, 1. Mose 2,9. Das heißt, der körperliche Verfall, die Alterung setzte ein. Und zwar geht es durch bis zum Tod. Und obendrein hatte Adam ja dann auch Schwierigkeiten mit dem Fluch, der durch die Sünde über seinen Erdboden gekommen ist. Ja, Dornen und Disteln zum Beispiel, unter anderem. Und genau dieses Grundproblem, die Sünde, wegen der kam Jesus und hat uns letztendlich aus diesem Dilemma wieder befreit. Man ist es bloß nicht gewohnt, weil man ist dieses normale Standardprogramm der Welt gewohnt, dass man dann alt und klapprig und was weiß ich, dement wird und irgendwann daran krepiert, wenn man es knallhart sagt. Ja, weil es bei vielen so ist oder bei den meisten. Aber es ist nicht der Maßstab Gottes für die Christen. Ja, wir altern noch, okay. Unser Leib, sagt der Paulus, ist der Leib der Niedrigkeit, er ist noch nicht erlöst. Er wird irgendwann sterben, außer Jesus kommt vorher. Aber der Plan Gottes für seine Kinder ist nicht eben dieses Siechtum, dieses Dahinleiden und Vegetieren und irgendwann dann doch den Löffel abgeben, wie man so schön sagt, oder ins Gras zu beißen. Es gibt Zeugnisse von Christen, so wie es eigentlich sein sollte, die genau wussten, weil sie sehr alt waren und eigentlich aber noch fit, heute noch gehe ich nach Hause, und die haben sich sogar noch von ihren Verwandten und Bekannten und Familienmitgliedern verabschiedet, und die haben es kaum verstanden, was er jetzt will, und tatsächlich in dieser Nacht hat sie Jesus nach Hause geholt. Das wäre eigentlich die richtige Richtung, wie es sein sollte beim wiedergeborenen Christen, der mit Jesus lebt. Christus in uns. Und der hat das Sagen und nicht der Tod und nicht die Sünde. Ja, Römer 18 sagt uns, ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot, der Sünde willen oder der Sündenfalls wegen, der Geist aber leben, also lebendig, der Gerechtigkeit wegen. Und wenn der Geist die Oberhand hat, dann hat nicht das sündige Fleisch die Oberhand und schon gar nicht der Tod, weil Jesus den Tod besiegt hat und wir sind ja mit Christus auferstanden und haben den Tod bereits hinter uns. Und wenn der Herr uns rausholt aus diesem Körper, dann sind wir schon weg, wenn der Körper stirbt. Das ist die gute Botschaft. Also wir Christen sollen nicht an irgendeiner teuflischen Krankheit sterben, sondern bei bester Gesundheit den Leib verlassen, wenn Gott den Zeitpunkt festgesetzt hat und uns nach Hause ruft. Das wäre der Idealfall für uns, die Gläubigen. Für die Ungläubigen, na, das sieht immer anders aus. Aber wir müssen unseren Maßstab an dem richten, was das Wort sagt, was Gott sagt, und nicht wie es allgemein in der Welt so gesagt wird oder erlebt wird. Der Psalm 92 ab Vers 14 sagt uns, die gepflanzt sind im Haus des Herrn, werden grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im greisen Alter gedeihen sie, sind sie saftvoll und grün, um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist. Also die gepflanzt sind im Haus des Herrn, das heißt die wiedergeboren sind, die mit Jesus in enger Gemeinschaft sind, ja, sie werden noch im greisen Alter gedeihen, ja, nimmt die Bildersprache von einem Baum, sie werden saftvoll und grün sein, also fit sein und gesund sein und helle da oben im Stübchen, und sie werden immer noch verkünden, dass der Herr ein guter Gott ist, dass er gerecht ist und dass unsere Gerechtigkeit aus Glauben an Jesus kommt. Das ist der Maßstab, den die Bibel für uns Menschen als Christen, die mit ihm, mit Jesus gehen, vorgibt. Die vollkommene Erlösung unserer Leiber steht noch aus. Das wissen wir wahrscheinlich, oder? Aber wir wissen auch, sie wird kommen. Und solange wir in diesem irdischen Leib der Niedrigkeit stecken, seufzen wir manchmal. Wir werden manchmal müde sein oder vielleicht auch mal dummerweise krank. Und es ist nicht schön. Da seufzen wir, sagt der Paulus im Römerbrief auch 8,23. Auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Ja, die erwarten wir. Die Erlösung unseres Leibes. Und wird unser Leib der Niedrigkeit verwandelt in den Leib der Herrlichkeit. Der wird nicht mehr krank. Da brauchst du nicht mehr dich gegen Krankheiten wehren, wie wir es jetzt dann im Glauben auch immer wieder tun. Weil dieser Leib der Herrlichkeit kann nicht mehr krank werden, weil in dem steckt auch kein Sündenbewusstsein oder keine Sünde mehr drin. Und diese Verwandlung wird in einem Nu geschehen, sagt uns der Paulus im 1. Korinther 5,52. Wir gehen jetzt gar nicht so näher drauf ein. Das Sterbliche wird Unsterblichkeit anziehen und das Wort wird sich erfüllen, wie geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Ja, dann haben wir auch körperlich das ewige Leben, das wir jetzt auf der geistlichen Ebene haben. Auf der körperlichen, irdischen Ebene werden wir eben bedrängt von allem möglichen Zeug, was der Satan da manchmal so auffährt, und wenn wir unter dem Schutz des Höchsten sind, wird es uns nicht treffen oder zumindest kaum schaden. Darum ist es für uns wichtig, dass wir im Glauben feststehen, in der Wahrheit nicht irgendwas glauben, sondern die Wahrheiten glauben und die Wahrheiten dem Glauben auch bekennen und proklamieren und festhalten. Vor allem dann, wenn Angriffe kommen, wenn Krankheiten oder Schwachheiten oder sonstige Ungereimtheiten dich attackieren, dass du dann bereit bist, das Schwert des Geistes zu zücken und zu sagen, was geschrieben steht und was du glaubst. Weil Krankheit, wenn uns erreicht, ist es zu Unrecht. Ja, die Krankheit ist zu Unrecht da, weil Jesus unsere Krankheiten bereits trug, als er am Kreuz hing. Und deshalb ist Heilung und göttliche Gesundheit unser geerbtes Recht in Christus Jesus. Ja, viele empfinden das als ein bisschen hochmütig, aber wenn man die Bibel mal genau studiert, dass wir Abrahams Erben sind, dass wir Miterben Christi sind, haben wir das Recht auf göttliche Gesundheit geerbt. Und das ist doch eine tolle Sache, oder? Gesund am Geist, an der Seele, am Leib, fit, dann ist das schon eine ganz tolle Sache. Also akzeptiere als Christ Krankheit nicht. Wie manche meinen, ja, man muss alles so nehmen, wie es kommt. Das ist eine faule Ausrede für die, die nicht bereit sind, in den geistlichen Kampf zu stehen und höchstens dann zu Pontius Pilatus zu laufen und sich beten zu lassen, obwohl sie aber auch gar nicht glauben, dass sie geheilt werden und dann wieder nochmal enttäuscht werden, ist nicht gut. Also du musst die Wahrheiten des Wortes kennen, das Erlösungswerk, und das akzeptieren, und das, was dem nicht entspricht, das akzeptieren wir nicht. Weder Krankheit noch Armut noch sonst irgendein Werk des Teufels, wir akzeptieren das einfach nicht. Wir widerstehen dem ganzen Zeug vehement. Ja, Niederlagen, haben wir unser Motto gesetzt, werden nicht akzeptiert, oder? Jesus hat am Kreuz das Zeug bereits getragen. Ja, und Jesus hat eben als unser Mittler, sagt die Bibel, oder Vermittler, Vertreter zwischen uns und unserem himmlischen Papa, unserem Gott, einen sehr guten Deal für uns ausgehandelt. Er hat für uns ausgehandelt, wenn sie an ihn glauben, dann kriegen wir Vergebung, Versöhnung und Heilung. Das ist doch wirklich ein sehr guter Deal, weil er spricht, es ist bezahlt, es ist vollbracht. Am Kreuz hat er gesagt, es ist vollbracht, das heißt, es ist bezahlt. Es wurde eine Zahlung für uns im Himmel geleistet. Und zwar nicht eine Rate oder eine Anzahlung, sondern der volle Preis wurde bezahlt. Für unsere Heilung, weil heute geht es speziell um Heilung, ist bezahlt, voll und ganz. Satans Krankheit, ich sage es bewusst, Satans Krankheit, weil es ist nicht unsere Krankheit, wenn, dann hat er uns angehängt, sie hat kein legitimes Recht mehr an uns, weil wir in Christus Jesus sind. Ja, und auch nicht den Dingen glauben, wie viele Prediger sagen, ja, du bist krank, weil du da und da ein Sünder bist. Für die Sünde hat Jesus ebenso bezahlt. Und unsere Erlösung und unsere Rechtfertigung kommt aus Glauben. Mein Gerechter, heißt es, wird durch seinen Glauben leben. Nicht durch seine Werke und nicht durch das Gesetz und nicht durch irgendwelche Klimmzüge. Unsere vollkommene Erlösung, Befreiung, Heilung wurde erkauft. Da hat Jesus mit seinem Leben dafür bezahlt. Leben bedeutet Seele, bedeutet Blut, wenn man die Urworte ein bisschen so anschaut. Jesus hat mit seinem Blut, mit seinem Leben, mit seiner Seele für uns bezahlt. Durch ihn, durch sein Blutopfer am Kreuz, ist unsere Schuld beglichen. Und damit ist auch für unsere Heilung bezahlt, weil die Grundursache für Krankheit ist Sünde, und ist die Sünde getilgt, dafür bezahlt dann auch natürlich für die Krankheit. Also ist der Krankheit jegliche Berechtigung, jeglicher Boden unter den Füßen weggezogen. Wir müssen es bloß immer wieder hören, immer wieder aufnehmen, darüber nachdenken, aussprechen. Und vor allem dann, wenn man attackiert wird mit irgendeiner Krankheit, daran festhalten, sich nicht wieder abbringen lassen. Das ist der gute Kampf des Glaubens. Und ich sage nicht, das ist alles ganz einfach. Hauptsache, du hast es einmal gesprochen, passt schon. Es ist manchmal wirklich ein zäher Kampf, ein Ringkampf, könnte man sagen. Aber wie gesagt, gib nicht auf, denn wer aufgibt, verliert. Bleib dran, bis die Wahrheit durchbricht, bis dir die Wahrheit in Fleisch und Blut übergegangen ist. Weil man merkt erst dann, wenn einem Krankheit attackiert, welche Lügen, Festungen in den Gedanken und Gefühlen noch drinstecken. Und der Arzt hat gesagt, und da habe ich gelesen, und der Pastor dort hat gesagt, das ist noch das Allerschlimmere, wenn du dann immer wieder vom Teufel erinnert wirst, von einer Lüge, die der Pastor einmal gepredigt hat, das ist noch das größte Gift. Und da musst du dann halt dran arbeiten, dass du das losbringst. Das ist nicht immer das Einfachste, aber es bleibt uns nichts anderes übrig. Die Wahrheit muss die Lüge aus unseren Gedanken und Gefühlen, aus unseren Herzen hinausdrücken. Dieses Blut von Jesus, mit dem er bezahlt hat, es spricht für uns. Und es spricht vor allem dann für uns, wenn wir uns auf dieses Blut auch berufen. Es ist wichtig für uns. Ja, nicht so, ja, jetzt habe ich das gehört mit dem Blutopfer, gut, passt schon, lege ich jetzt in die Schublade XY, sondern du musst dich auf das Blutopfer auch berufen in der Sache. Und eins musst du dazu wissen, dieses Blut von Jesus, wenn du dich darauf berufst, es kann nicht abgewiesen werden. Das ist unmöglich, weil das Opfer, das Jesus gebracht hat, dieses Blutopfer, es war ein perfektes Opfer. Ja, es war ein sündloses, vollkommenes Opfer. Und deshalb wurde es im Himmel auch angenommen und nicht abgelehnt. Es wurde im Himmel geprüft und man hat festgestellt, dieses Opfer ist perfekt, es ist vollkommen, es ist keinerlei Sünde in diesem Blut. Und dann konnten sie es nicht ablehnen. Ja, der himmlische Gerichtshof konnte dieses Blut nicht ablehnen. Es wurde angenommen und es wurde nicht bloß für Jesus angenommen, es wurde für uns angenommen. Für alle die, die diesem Opfer glauben, das was da drin steckt, die daran glauben. Dieses Blut von Jesus spricht sich für unsere Rechtfertigung und für unsere Heilung aus. Und auf dieser Ebene, auf dieser Schiene des Glaubens an dieses Blutopfer von Jesus, können wir im Gebet vor Gottes Gnadenthron kommen und wir werden damit seine Ohren erreichen. Ja, das könnte man vielleicht sagen, dieses Blut, wenn du das erwähnst und dich berufst, macht seine Ohren ganz weit auf. Weil für Gott war das ein vollkommenes Erlebnis, könnte man vielleicht sagen. Endlich hat jetzt ein Sündloser sich geopfert für all die Sünder. Also ich glaube, dass der Vater sich unendlich gefreut hat, als Jesus, als unser hoher Priester, mit seinem Blut in den Himmel gekommen ist und hat es vorgebracht und hat gesagt, Vater, mein Blut, sündlos, für die ganze Menschheit. Und dann wurde das geprüft und es wurde für gut befunden, für perfekt gefunden und der Vater hat sich gefreut über das, dass das Erlösungswerk vollbracht ist. Herr, wäre ein Fünkchen Sünde in diesem Blut gefunden worden, hätte es abgelehnt werden müssen. Hätte es nichts bewirkt, wäre Jesus vollkommen umsonst ans Kreuz gegangen. Aber er war halt einfach sinnlos. Ja, haben wir gelesen vorher, den, der keine Sünde kannte, keine Tat und in dem keine war, der hat sein Blut für uns geopfert. Ja, und jetzt musst du wieder weiterdenken, wenn irgendwo was bezahlt wird, eine Zahlung wird geleistet, egal ob du irgendwo was kaufst in einem Laden oder im Internet oder sonst was und du bezahlst, dann wird dir auch die Ware geliefert, oder? Dann darfst du diese Ware mit nach Hause nehmen und es wird dir per Post geliefert. Und mit Gott ist es nicht anders. Da wurde die Zahlung bereits geleistet. Sie wurde angenommen. Damit ist auch dieses Blutopfer für dich erhört. Und weil bezahlt ist, wird auch geliefert. Das hört sich jetzt ein bisschen holprig an. Aber Gott hat kein Problem damit, wenn du so in dieser Art zu ihm kommst. Weil die meisten meinen, man muss so in einer komischen Demut daherschleichen. Ach, ich armer Sünder. Und vielleicht finde ich ein Körnchen Gnade oder so. Das ist falsch gedacht. Das ist tote Religion. Das macht die Leute, die Christen, unmündig, ungläubig, nicht gottgefällig, weil es eigentlich gar kein Glaube ist. Es ist höchstens ein bisschen der Glaube an ihre eigenen Guttuwerke oder so. Aber das ist keine Berufung auf das Werk von Jesus. Also Tatsache ist, das Blut von Jesus wurde erhört. Folgliche Tatsache ist, dass deshalb auch dein Gebet erhört wird, weil du dich auf dieses Blut berufst. Gott lehnt deine Bitte nicht ab, er kann sie nicht ablehnen, wenn du dich auf das Blut berufst, weil das Blut angenommen wurde. Ja, das geht nicht, dass er das ablehnt. Das müssen wir erst einmal so sehen lernen. Der Römerbrief 5,8 sagt, als wir noch Sünder waren und durch sein Blut gerechtfertigt sind. Das ist eine interessante Aussage. Als wir noch Sünder waren, das heißt vor der Bekehrung. Ja, da waren wir Sünder, da haben wir keine Chance gehabt. Da hat das Blut nicht für uns gewirkt. Aber jetzt, wenn es hier heißt, als wir Sünder waren, dann heißt es, jetzt sind wir keine mehr, oder? Weil sonst müsste Johannes schreiben. Jetzt sind wir keine Sünde mehr. Und weil wir keine Sünder mehr sind, ist der Krankheit und dem Satan jegliche rechtliche Grundlage, jedes Recht an uns entzogen, um uns irgendwie zu belangen. Wenn du als Christ natürlich immer noch glaubst, ja, ich armer Sünder, und auf deine Unzulänglichkeit in den Werken schaust, gibst du dem Teufel recht. Dummerweise müsstest du aber nicht, wenn du auf das Blutopfer deinen Fokus legst. Unterm Strich ist der Krankheit der Boden unter den Füßen entzogen und sie darf dich nicht mehr antasten. Jesus trug unsere Leiden, sagt uns Jesaja 53 ab Vers 4. Und die Sündenstrafe und so weiter. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir kennen, glaube ich, diesen Vers schon ziemlich gut. Also akzeptieren wir aufgrund dieser Worte und aufgrund des Blutopfers keine Krankheit, kein Gebrechen, kein Leiden, keine Schmerzen mehr in unseren Leibern. Wir berufen uns auf das Blut. Ja, wir müssen nicht jetzt unbedingt selber jetzt da uns verrückt machen und kämpfen und alles Mögliche da auftischen. Aber das A und O ist, dass wir uns auf dieses Blut von Jesus berufen. Im festen Glauben dran, natürlich. Jesus hat uns, da wir Himmelsbürger im Himmelreich sind, dieses Recht auf Heilung erkauft. Das muss man erst lernen, so zu sehen. Wie gesagt, man ist halt einfach nicht so gewohnt. Es ist das mit der Gewohnheit. Der Mensch ist ganz was anderes gewohnt, weil er von klein an mit Schwierigkeiten, mit Krankheiten, mit allem möglichen Zeug belästigt worden ist, mit dem gekämpft hat und niemand ihm gesagt hat, dass das eigentlich gar nicht so sein müsste. Es ist bloß immer gesagt worden, wenn du krank bist, musst du zum Arzt und da brauchst du die und die Medizin, was jetzt ja nicht verboten ist, aber es ist nicht der Königsweg. Ja, unser Oberarzt heißt Jesus, das ist der Königsweg. Und das, wenn man von klein an, von Kindern dementsprechend gelernt hätte oder vielleicht auch an den Eltern gesehen hätte, dann hätten wir jetzt das große Glaubensproblem nicht daran. Dann wäre das für uns ganz normal. Und jetzt müssen wir daran arbeiten, dass es für uns zur Normalität wird. Vor allem auch, wenn man jetzt irgendein Krankheitssymptom hat, dass man jetzt gleich einmal widersteht und dass man sich selber auch die Hände auflegt, die Salbung des Heiligen Geistes, die ja in uns ist, freisetzt, dass einmal schon der erste Schwung von der Krankheit abgewehrt ist. Nicht erst dann, wenn es überhaupt nicht mehr hilft, wenn es schon extrem sich ausgebreitet hat, die Krankheit, sondern von Haus aus gleich einmal dagegen gehen. Von Haus aus gleich das Blutopfer Jesu in Anspruch nehmen. Die Hände auflegen, die Salbung freisetzen, weil der Größere ist in uns, sagt die Bibel. Der Heilige Geist ist uns ja gegeben als unser Helfer. Er will uns ja gesund haben. Und glaub ja nicht, Krankheit hat mir Gott geschickt, weil er mal was lernen will. Ja, da gibst du sozusagen dem Teufel den kleinen Finger und dann nimmt er die ganze Hand und dann hast du das Zeug. Gott hat keine Krankheit für dich. Ja, Krankheiten hat er nämlich auf Jesus gelegt. Also richte deinen Glauben dementsprechend auf die Wahrheit aus. Und in diesem Glauben erscheinst du in der Berufung auf das Blut vor Gottes Gnadenthron und bittest oder forderst vielleicht sogar dein Recht auf Heilung und Befreiung ein. Weil Gott möchte deinen Glauben sehen und er möchte deinem Glauben an sein Wort eigentlich auch ein Zeugnis geben, einen Beweis liefern, indem dass er Heilung geschehen lässt und dass wieder viel schneller gesund bist, als wie vielleicht ein Ungläubiger. Das ist auch, Heilung ist nicht immer ein Wunder. Heilung ist auch ein Prozess. Aber es ist so egal. Na gut, ganz egal ist nicht. Heilungswunder ist immer schöner. Aber selbst eine normale Heilung, die schneller vonstatten geht, ist ja schon ganz gut. Oder dass die Krankheit sich nicht so extrem ausbreitet, dass du eine Woche im Bett liegen musst oder ins Krankenhaus gehen musst oder irgendwelche Hammermedikamente nehmen musst, ist auch schon toll, aber an dieser Grenze wollen wir nicht stehen bleiben. Das Recht auf Heilung, das uns Jesus mit seinem Blut erkauft hat, steht fest. Jesus hat es erkauft, er hat uns nicht belogen. Und wenn wir wissen, dass wir durch das Blutopfer von Jesus ein Recht auf Heilung haben, dann zitiere ich jetzt nochmal Lukas 18, 7 und 8, weil da geht es um unser Recht. Hier sagt uns der Lukas: Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde. Es geht wiederum um Glauben, oder? Aber ein hartnäckiger Glaube. Das ist Gleichnis, Lukas 18, da geht es um hartnäckiges, intensives Gebet. Er sagt hier Tag und Nacht zu ihm schreien, also dranbleiben, das Recht einfordern, auf das Blut berufen, auf das Wort Gottes berufen, bis dann auch diese Heilung geschieht. Jesus sagte, der Vater wird das Recht ohne Verzug ausführen. Das heißt, auch wenn es noch nicht gleich ist, er ist dabei. Er ist schon dabei, dein Recht auszuführen. Er hat schon losgelegt und es wird kommen. Mach nicht den Fehler, wenn dir 5 Minuten nachher nichts passiert ist und dass du dann denkst, oh, Gott hat mein Gebet nicht erhört. Das ist alles Humbug oder so. Dann hast du dem Teufel eine Lüge geglaubt. Also bleib dran, ich habe schon oft erlebt, ich bete, scheinbar nicht gleich was passiert, aber ein paar Stunden später, nächsten Tag oder in Kürze, hey, es ist doch geworden. Manchmal muss es erst durchbrechen, aber lassen wir uns nicht da gleich die Butter vom Brot nehmen, vom Feind, wenn es nicht gleich so ist, wie es sein hätte sollen. Also, glaube dem Wort, glaube an dieses Blut. Glaube es von deinem Herzen her. Ja, gib immer mal die Frage an dein Herz weiter, was glaube ich denn wirklich? Weil der Verstand ist okay, aber es muss tiefer. Dein Herz muss überzeugt werden von dem, dass das Blut für dich spricht und dass das Blut für dich, für deine Heilung vollkommen ausreichend ist. Wenn du in dir immer noch Unglauben oder Zweifel, irgendwelche Fragen verspürst, dann musst du einfach dein Herz noch besser reinigen mit dem Wasserbad des Wortes. Schreibe durch Lesen, Hören, Sprechen diese Wahrheiten in dein Herz, bis alles andere, bis jede Lüge, bis jeder Zweifel überschrieben ist mit der Wahrheit. Das ist eine ganz gute Methode. Wenn wir die Evangelien lesen, wie Jesus geheilt hat, oder in der Apostelgeschichte, dann lesen wir von wunderbaren Heilungen und Wundern. Und manchmal denkt man sich, naja, das wäre auch schön, wenn das bei uns auch so wäre. Aber dieser Gedankengang ist schon wieder ein wenig problematisch. Gott hat sich nicht geändert. Er ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und wenn er damals durch Jesus oder durch die anderen Apostel, und nicht einmal Apostel, sondern Diakone, Heilungswunder gewirkt hat, dann hat er sich nicht irgendwann gedacht, jetzt mag ich nicht mehr. Ja, die Glaubenden, heißt es, werden auch die Werke tun, die ich getan habe. Also Gott möchte immer noch, aber es hängt an unserer Glaubensüberzeugung. Und ich glaube, dass die Sache mit dem Blut von Jesus, wenn das ganz tief intus wird, dass das dann den Glauben dementsprechend so ans Licht bringt, dass eben auch diese Heilungen und Wunder geschehen. Weil bei Gott ist das alles möglich. Wenn du das liest im Neuen Testament, was da alles gegangen ist, Gott ist immer noch der Gleiche. Aber Gott will durch Menschen wirken. Gott wirkt nicht einfach so aus dem Himmel herab, so jetzt mache ich mal dies, jetzt mache ich mal jenes. Er wirkt durch glaubende Menschen. Und wenn wir das lesen, dann soll man da nicht enttäuscht sein und sagen, ja, die haben wir damals ein Glück gehabt, ach, wir armen Schlucker, bei uns ist kein Apostel da, bei uns ist dies nicht da und jenes nicht da. Sicher, wäre schöner, wenn solche vollmächtige Leute da wären, wo vielleicht etwas ein bisschen intensiver geht, würde ich mir auch wünschen, aber ich bleibe da nicht hängen, sondern ich arbeite daran, dass unser Glaube dementsprechend sich so stärkt und aufgebaut wird, dass auch wir befähigt sind, diese Heilungen und Wunder zu wirken. Also soll uns das eher ermutigen und nicht entmutigen. Haben wir erst vor einer Zeit ein Video angeschaut, weil ich mir gedacht habe, ja, vielleicht gibt es ja in Deutschland ein bisschen so Leute, die ein bisschen besser gesalbt sind. Aber das, was ich da gesehen habe, das hat mich mehr frustriert als wie ermutigt. Weil in dem Gottesdienst ging es zu wie im Irrenhaus. Und sowas kann ich mir nicht vorstellen, dass das der Heilige Geist ist, wenn alle durcheinander laufen und mit den Händen irgendwo hinschlagen und sich aufführen wie Verrückte und das dann dem Heiligen Geist aufdrücken wollen, dann ist meine Frage schon, ob das der Heilige Geist ist oder was da ist. Wahrscheinlich sind es eher dämonische Mächte, die Salbung nicht aushalten, wenn es schon die Salbung sein sollte. Aber ich habe es abgehakt und ich schaue auf Jesus. Auf jeden Fall sagt uns Apostelgeschichte 10,38, dass Jesus von Nazareth von Gott mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt wurde. Und er ging umher und tat wohl alle die vom Teufel überwältigt waren, weil Gott war mit ihm. Also er tat wohl und heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren. Da sehen wir schon wieder, Krankheit, da bist du vom Teufel überwältigt und nicht vom Heiligen Geist geschickt worden, oder? Die Menschen wurden von allen möglichen Krankheiten gepiesackt, weil ihnen Satan das ans Bein geflickt hat. Der ist so gemein und so böse. Aber Jesus ist gekommen im Namen seines himmlischen Vaters und hat die Leute befreit und geheilt. Und so sehe ich das als Maßstab. So, jetzt können wir noch so die berühmte Gretchenfrage hinterher schieben. Was tun wir, wenn es sich mit der Erfüllung des Gebets, mit Heilung, länger hinzieht, wenn scheinbar nichts geht, wenn das Gebet scheinbar nicht erhört wurde, was ja eigentlich nicht stimmt, ja? Weil Jesus hat immer gesagt, wer bittet, empfängt. Was tun wir da? Ich glaube, jeder von uns ist schon in diese Lage gekommen. Also erstens, aufgeben ist für uns als Christen keine Option. Ja, unser Motto lautet, Niederlagen werden nicht akzeptiert, weil seine Gnade ist immer größer als das Problem. Das müssen wir mal ganz vorne an die Fahne heften. Da müssen wir wissen, das Blut, das Jesus in den Himmel gebracht hat für uns, für unsere Errettung und Erlösung, es war perfekt und es wurde nicht abgelehnt. Es ist angenommen, es wurde erhört. So, und darauf berufen wir uns. Das ist einmal die Basis des Ganzen. Aber, wie gesagt, scheinbar hat sich eine Heilung noch nicht erfüllt, obwohl sie es eigentlich hätte tun sollen nach der Schrift. Dann, was machen wir? Dann frag einfach mal nach, klopf mal an beim Papa, oder? Ist doch eigentlich das Einfachste. Was ist denn los mit der Erfüllung meines Gebets? Und denk nicht, oh, da bin ich ja im Unglauben. Nein, du bewegst dich im Glauben zu deinem Papa hin und fragst nach, was los ist, weil du ja im Glauben gebetet hast und dich sogar auf das Blut von Jesus berufen hast. Und hast sogar in dem Namen von Jesus gebeten. Du darfst ruhig so mal kommen und sagen, Papa, was ist jetzt los? Ich brauche diese Heilung. Es geht nicht anders. Sonst läuft es nicht mehr in meinem Leben, weil es, keine Ahnung, irgendeine schwierigere oder größere Krankheit ist. Es ist eine ganz legitime Art des Glaubens, zu Gott zu kommen in dieser Sache. Wenn wir mal lesen, was Jesus gesagt hat in Matthäus 7, Vers 7 bis 11. Bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihn um ein Brot bittet, ihm einen Stein geben wird? Und wenn er um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmel ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Er sagt hier, von Anklopfen, von Suchen, von Nachfragen, könnte man vielleicht sagen, oder? Klopfe an, suche nach der Antwort bei Gott, bei wem denn sonst? Ja, such nicht irgendwo anders. Ja, das machen manche auch, das ist dann natürlich kontraproduktiv. Suche bei deinem Papa, er ist es ja, oder suche bei Jesus. Er ist es ja, der das erstens gesagt hat und zweitens für dich getan hat, oder? Ja, wenn nicht in der Bibel drinstehen würde, dass er unsere Leiden, Krankheiten und Gebrechen getragen hat, okay, dann hätte man da keine Grundlage. Dann könnte man es zwar probieren mit dem Gebet, aber könnte sein oder auch nicht mit der Heilung. Da wir aber klipp und klare Aussagen haben, können wir auch klipp und klar mal anklopfen und nachfragen. Und zwar so hartnäckig, bis wir auch eine Antwort gefunden haben. So hartnäckig auf deinem Recht zu beharren, weil du in der Stellung eines Gerechten bist durch den Glauben an Jesus und sein Blut. Du bist ein Gerechter, ein Heiliger, ein Sündloser und diese Art von Mensch darf jederzeit zu Gott kommen. Mit Freimütigkeit sogar darfst du hinzutreten zum Thron der Gnade. Aber wir Christen haben da oft das Problem, dass wir vom Herzen her da nicht völlig überzeugt sind, weil religiöse Lügen und die folgliche Verdammnis uns im Nacken sitzen. Und es gibt Zweifel und behindert unsere Freimütigkeit im Glauben. Wir dürfen so kommen. Jetzt hat Jesus ein paar Gleichnisse gesetzt mit der Hartnäckigkeit im Gebet. Mit Anklopfen, mit Suchen, mit Nachfragen, mit Bestehen auf dem Rechten. Warum nicht? Sicher, wenn du kommst und Gott schimpfst und anklagst, das ist wieder eine andere Schiene. Das ist nicht so optimal. Ne? Aber gut, soll auch vorkommen, dass Menschen da mal austicken und auf Gott schimpfen und grantig sind. Aber wenn er dann hinterher wieder zur Besinnung kommt und sich wieder demütigt, dann wird es auch nicht das riesengroße Problem sein. Ich glaube, Gott hat schon so viele schlimme Dinge in seinem Leben, möchte ich fast sagen, gesehen, dass das noch harmlos ist. Aber er richtet deinen Glauben immer wieder auf seine Güte. Ist besser. Auf seine Güte und danke ihm dafür. Auch wenn er nicht zum Danken ist, danke ihm trotzdem, weil es ein Glaubensakt. Geliebte, sagt der Johannes, 1. Johannes 3, 21, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Wenn unser Herz uns nicht verurteilt, wenn wir mit dieser Freimütigkeit kommen, in dieser Stellung des Gerechten, dieser Sündlosigkeit, ja, dann können wir beten, was wir wollen. Ja, aber jetzt habe ich wieder was gelesen, gell? Gebote halten, Wohlgefälliges tun. Ja, aber wenn du den Vers dann einmal selber nachliest und weiterliest, dann siehst du, was er da hier meint mit Geboten und Wohlgefälligen. Auf jeden Fall nicht das Gesetz des Mose. Ein Christ, der ohne Verdammnis zu Gott kommt, in dieser Freimütigkeit, in dieser Gewissheit, der überzeugt ist von seiner Gerechtigkeit, der überzeugt ist, dass er vor Gott als sündlos dasteht, der wird Gebetserhörungen haben. Der wird riesige Gebetserhörungen haben. Hundertprozentig, weil es gar nicht anders sein könnte, sonst hätten wir jetzt tatsächlich dieses Problem, dass wir sagen könnten, Gott ist ein Lügner. Da er aber das nicht ist, weil er ja nicht lügen kann, sind wir höchstens wir die Lügner. Aber wenn wir uns auf dieses Blutopfer von Jesus berufen, dann gilt es für uns. Dann ist es so ungefähr so viel, als hätten wir selber ein perfektes Opfer vor Gottes Thron gebracht. Aber wie die im Alten Testament mit ihren Lämmchen, das sie gebracht haben, oder mit der Turteltaube, oder keine Ahnung, was sie alles gebracht haben. Das brauchen wir alles nicht mehr. Aber wenn wir im Glauben an dieses Opfer von Jesus kommen, dann ist es so viel, als hätten wir es jetzt selber gebracht. Weil er es für uns gebracht hat. Jetzt siehst du das, wie großartig diese ganze Sache eigentlich ist für uns. Ich find's zumindest großartig. Und ja, ich habe mich schon jahrelang mit diesem Thema beschäftigt und es ist mir schon ziemlich ja, in uns ins Herz gefahren und es tut gut, aber man stellt immer wieder noch mal fest, wenn eine Schwierigkeit auftaucht, was da dann doch immer wieder noch für Anklage oder für Wenn und Aber dann doch auftaucht. Aber das muss raus, das braucht das Wasserbad im Wort, muss diesen Rest Schrott einfach aus unseren Herzen entfernen. Das reinigende Wort, das Wasserbad des Wortes, in der Kraft vom Heiligen Geist und in dieser Macht von Jesu Blut kann das geschehen. Gut, also durch den Glauben an sein Opfer, an sein Blutopfer, dürfen wir mit all unseren Anliegen im Gebet zu ihm hintreten. Und wir dürfen empfangen, ja? Hinzutreten, sagt der Hebräerbrief, mit wahrhaftigen Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen, eben von dieser Schuld, von diesem Verdammniszeug und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Hebräer 10, 22 sagt uns das. Genau so können und dürfen wir und sollen wir kommen. Dein Papa im Himmel freut sich, wenn du zu ihm kommst in dieser Art und Weise. Er hat kein Interesse, wenn du immer kommst mit irgendwelchen Zeug, das du falsch gemacht hast und wo du da jammerst und um Vergebung wieder bitten musst für all das Zeug, dann berufst du dich nicht auf das Blut. Beruf dich auf das Blutopfer von Jesus und komm, hallo, hier bin ich. Ich darf kommen, super. Ein Christ muss es wissen, als dass er ein geliebtes Kind Gottes ist und vor seinem liebenden Papa stehen darf. Und er darf dort sogar bitten und er darf beim Papa sogar was empfangen. Das ist unser Vorrecht als seine Kinder, oder? Wir sind doch seine Kinder. Was gibt's was Besseres? Und dann sagt ein Christ, macht vielleicht so ein Bekenntnis. Für meine Befreiung und Heilung wurde bezahlt. Und zwar wurde mit dem Blut von Jesus bezahlt. Ich glaube das und deshalb werde ich gerechtfertigt, befreit, geheilt und gesegnet. Die Verheißungen Gottes für Heilung erfüllen sich in meinem Leben. Ja, es geschehen Durchbrüche für Heilung in meinem Leben. Das ist mein Erbe in Christus und mein Vater ist gerade dabei, mein Recht auszuführen, mir das Erbe zu geben. So zum Beispiel, ja, so spricht ein glaubender Christ. So kommt ein glaubender Christ vor Gottes Thron mit Freimütigkeit. Dieses hartnäckige Gebet, das ist, was wir vorher gelesen haben, Lukas 18, 7 und 8. Ja, das geht schon im Vers 1 los. Ein Gleichnis, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollen, bringt er hier. Ein Richter, er war ein ungerechter Richter, ein Sünder und die Witwe, sie wollte, dass er ihr Recht verschafft. Und der Richter wollte nicht. Und die Witwe hat ihn genervt und irgendwann hat er dann gesagt, na, jetzt muss ich ihr helfen, weil sonst ja, fährt sie mir noch ins Gesicht mit ihren langen Fingernägeln. Ich will ihr doch, sagt er, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht am Ende komme und mir ins Gesicht fahre. Dann sagt Jesus, hört, was der ungerechte Richter sagt. Dann sagt er, Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Ja, das ist die Aussage. Hört, was der ungerechte Richter sagt. Und dann sagt Jesus, Gott aber, unser Papa, unser Gott, der viel besser ist als dieser ungerechte Richter. Er führt unser Recht ohne Verzug aus. Ja, und das Blut von Jesus ist unsere Garantie dafür. Also berufe dich in allen Dingen im Gebet auf dieses Blutopfer von Jesus. Weil mit diesem Blut hat er dein Recht auf Heilung, auf den Segen, auf alles Mögliche erkauft. Und dann wird der Herr aufstehen und wird dir Recht schaffen in deinen Anliegen. Deine Gebete werden gehört und erhört. Und du glaubst, dass er sie erhört hat, so wird es dir auch zuteil. So haben wir letztes Mal gesagt, wenn ihr euch erinnern könnt. Das ist die Aussage von Jesus, die Aussage der Bibel. Gut, und jetzt wollen wir noch kurz einen Lobpreis machen. Ich habe mir gedacht, ich mache da mit meinem iPad, dass ich da die Lobpreislieder vom Lobpreisabend reinspiele, da ich nicht singen brauche. Aber leider macht mir jetzt da ein Kabel ein bisschen Probleme. Jetzt machen wir doch mit